Einen schönen guten Abend, mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnett.
Wir begrüßen Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zum Thema die Renaissance der Seele. Interessanterweise haben wir einiges an Feedback zu diesem Thema bekommen, die Renaissance der Seele. Und die Seele ist ja wirklich ein interessanter Begriff, weil einerseits er gar kein so unmoderner Begriff ist. Also vor allem in romantischen Bereichen sehr gern von Beseelten, von Seelen gesprochen wird. Es hat aber immer diesen romantischen Beiklang. Und Menschen, die auf sich zählen, ein modernes, ein rationales, ein aufgeklärtes Verständnis von Welt zu haben, haben es mit dem Begriff nicht so leicht. Und wir wollten einfach ins Gespräch bringen, ist Seele wirklich so etwas romantisch-liebliches? Etwas, wo Engelchen fliegen und wo alle möglichen Märchenfantasien bedient werden? Oder ist Seele vielleicht ein Begriff, der, wenn wir uns wirklich für die tiefen Dimensionen unseres menschlichen Seins ernsthaft interessieren, wenn wir wirklich uns der Frage stellen, wie soll denn eine moderne, zeitgemäße Spiritualität aussehen, ist das nicht eine wichtige Dimension, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, und zwar betrachtet zu werden in einer sehr, sehr, ich sag mal was ganz Kontrastreiches, in einer sehr nüchternen Art und Weise. Weil das Wort nüchtern fast ein bisschen ein Kontrastwort zu erzählen ist. Aber ich denke, nüchtern im Sinne von hier wirklich sich nicht zu schnell in Lieblichkeiten verlieren, ist etwas, was hier sehr zur Sache tut. Und in unserer Arbeit von den Enlighten Next spielt spirituelle Befreiung eine große Rolle. Und wie unsere Zuhörer wissen, ist ein großer Teil unserer spirituellen Praxis auch klassische Meditation und Meditation verstanden als die Kultivierung einer Haltung innerer Freiheit. Durchaus sehr auch mitgemeint, dass hier eine Dimension aufbricht, die all das Herkömmliche transzendiert. Und viel, was mit spiritueller Erleuchtung gerade in östlichen Traditionen angesprochen wird, ist mit dieser Arbeit mitgemeint. Und ein anderer Teil der Arbeit, der uns genauso wichtig ist, oder der in einem gewissen Sinn sogar das ist, worauf es hinausläuft, wozu auch die innere Freiheit gebraucht wird, nämlich die Kultivierung einer Bewusstseinskultur zwischen uns, in der Freiheit und der evolutionäre Impuls des Lebens aus Bewusstheit gelebt werden kann. Und die Frage ist, wo kommt hier so ein Begriff wie Seele mit ins Spiel? Brauchen wir so einen Begriff wie Seele? Und wenn man das einfach mal offen darüber nachdenkt und wir uns ansehen in unserer Selbstwahrnehmung, wo einerseits unsere Identität, unsere Persönlichkeit, unser Ich-Gefühl, unsere Individualität, das, was wir normalerweise als unsere Subjektivität erfahren, wahrnehmen, und dann andererseits gerade dann, wenn wir spirituelle Praxis betreiben, im traditionellen Sinn, aber auch im evolutionären Sinn, diese Erfahrung von Transzendenz, diese Erfahrung von Weite, diese Erfahrung dieser Einheit des einen Werdens, das das Universum ausmacht, Und dann stellt sich natürlich die Frage, einerseits diese Wahrnehmung von Individualität, andererseits, wenn ich es verkürzt so ansprechen darf, diese Wahrnehmung von Grenzenlosigkeit, die Wahrnehmung von Nichtgetrenntheit und die Frage, was hält das zusammen? Und ich glaube, da kommt so ein Verständnis von Seele, sein Begriff von Seele, sehr gut. Als jener Teil von uns, der ganz offensichtlich auch mit unserer Individualität verbunden ist, der mit mir auch in meiner individuellen Existenz verbunden ist, der aber entweder, und darüber kann man sprechen, weit darüber hinaus ragt, über diese Individualität, oder zumindest weit darüber hinaus zeigt. Das eine, das andere oder beides ist vielleicht wert, das auch der Diskussion zu öffnen, aber zu sehen, da gibt es eine innere Wahrnehmung, die bin ich. Und zwar ich in dieser individuellen diesem individuellen Verständnis von ich, weil ich hat natürlich auch die Dimension, dass ich nicht getrennt bin von dem Ganzen als Ganzes. Das, was oft in traditionellen spirituellen Kontexten das absolute Ich genannt wird. Oder im buddhistischen Kontext auch das Nicht-Ich. Oder im evolutionären Kontext dieses Ich als dieses eine Werden des Ganzen, das Endo auch das authentische Selbst nennt. Aber was wir hier versuchen anzusprechen, ist unsere individuelle Existenz und wie diese individuelle Existenz mit dieser Dimension in Zusammenhang steht. Und ich glaube, dass da es wert ist, über das Wort Seele zu sprechen.
Du hast jetzt einen unglaublich großen Bogen gespannt und ich denke, so dieser Punkt, den du ansprichst, diese Verbindung zwischen der Individualität und dem Erkennen einer tieferen, größeren, absoluteren Dimension und wie hängt das zusammen? Und du hast zwei sehr schöne Worte gesagt. Ragt da etwas heraus oder zeigt es irgendwo hin? Du hast am Anfang eingangs darüber gesprochen, dieser Unterschied zwischen dem, was wir mit Seele assoziieren, etwas Romantisches oder, wenn wir mehr aufgeklärte, rational denkende Menschen sind, uns eher davon abgrenzen und sagen, ah nee, also diese Dimension ist nicht wirklich das, die ich erkenne als das, was mich wirklich Mensch sein lässt. Und dann hast du aber weitergesprochen und sagtest, aber da ist die Frage der Auseinandersetzung mit einer tiefen Dimension unseres Menschseins. Und da zu sehen, dass Spiritualität nicht was Romantisches ist, sondern wirklich auch etwas zutiefst Rationales gleichzeitig. Aber eben nicht rational in der Begrenztheit, sondern eben in dieser, dass wir diese Fähigkeit haben, überhaupt Dinge auch rational wahrzunehmen und uns bewusst werden können, dass ich etwas anfange wahrzunehmen, mich als etwas erkennen kann, was eine Verbindung zu etwas hat, was über mich hinaus zeigt. Und einfach diese Auseinandersetzung, die es wirklich braucht, denke ich auch mit der Frage, womit assoziiere ich Spiritualität und in dem Zusammenhang dann auch Seele?
Ich möchte auch nochmal darauf Bezug nehmen, auch auf dieses, dass es über etwas hinausragt oder über etwas hinaus zeigt. Weil letztendlich geht es um die Frage, wer bin ich eigentlich? Und diese Frage lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen beantworten. Und die eine richtige Antwort ist natürlich, dass dieses Ich sich auf eine Individualität bezieht. Und ich glaube, dass diese Antwort ernst genommen werden muss, weil in diesem Ernstnehmen dieser Individualität diese Dimension auch von persönlicher Freiheit überhaupt erst leben kann. Und andererseits, das, was mystische Erfahrung ausmacht, das, was sich in Mystik zeigt, sowohl in traditioneller als auch in evolutionärer Mystik, ist etwas, was diese reine Individualität sprengt. Da ist dieses Ja, ich bin, dieses getrennte Individuelle. Aber vielleicht ist da noch ein sehr, 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 sehr viel tiefer weiteres, das ich auch bin. Vielleicht ist dieses Werden, diese Kreativität des Universums nicht etwas, das ich nur äußerlich von außen wahrnehmen kann und als solches wertschätzen, sehen, vielleicht sogar mit tiefer Liebe wahrnehmen kann, sondern dass das etwas ist, von dem ich mich eigentlich nicht getrennt sehen kann. Und gleichzeitig sind wir, wer wir jeweils sind. Und beide Dimensionen müssen gehalten werden, wenn wir hier in dieser Welt leben wollen. Und ich glaube, dass das gemeint ist, wenn wir von der Stärke der Seele reden oder wenn Endo Cohen von der Kultivierung der Seelenstärke redet. Weil es ist, dass ich als Individuum fähig bin, etwas Größeres, was meine Individualität übersteigt. Diese Erfahrung von Nichtgetrenntheit, diese Erfahrung des kreativen Impuls als eines, der auch Ausdruck meiner selbst ist. All das, was mein normales Selbstverständnis so radikal transzendiert, aber doch in einer tiefen Wahrnehmung als authentisch wahrgenommen wird, das muss ja gehalten werden, wenn es gelebt werden will. Und ich glaube, es ist jener Teil, der diese Verbindung hält. Jener Teil, der merkt, dass hier viel mehr Tiefe, meine eigene Tiefe ist, als nur meine psychologische, persönliche Seite. Und auf einmal merke ich, dass mein persönlicher Ausdruck auch eine Widerspiegelung, eine Reflexion von etwas ist, das diese Dimensionen, diese Größe mit einschließt. Und es gibt so dieses schöne Wort, eine große Seele, wenn man einen Menschen bezeichnet. Das ist eine große Seele. Und vielleicht ist es auch wert, darüber zu reflektieren, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, ah, das ist eine große Seele. Und wir meinen nie einen Menschen, der nur sich in seiner Getrenntheit wahrnimmt. Nie. Eine große Seele ist eine Seele, die sehr viel in sich selbst mit einbezieht. Und die im Mitsein mit anderen Menschen, im Mitsein mit dem Kosmos, im Ausdrucksein dieses Prozesses, das das Leben, das die Evolution ausmacht, etwas sehr Großes hält. Eine große Seele.
Ja, und dann merkt man ja auch, wie diese Begegnung mit einem Menschen, den wir eine große Seele nennen, genau das in uns auch anspricht. Genau etwas anspricht, wo man sich hingezogen fühlt, wo man merkt, wow, das vielleicht erlebe ich das so nicht in mir, aber das zieht mich unglaublich an. Und welcher Teil in uns fühlt sich denn da angesprochen?
Ja.
Wahrscheinlich nicht der Teil, der sich getrennt sehen will, sondern genau der gleiche Teil. Und das finde ich dann auch so spannend an der Vorstellung der Kultivierung der Seele. Dass einerseits ist dieser Teil da, der sich da hingezogen fühlt und in dem Moment scheinbar schon vollkommen genauso ausgebildet und vollkommen ist. Und gleichzeitig sieht man, boah, ich habe unglaublich viel zu kultivieren, um wirklich auch so eine Tragkraft für diese Dimension meines Selbst, das eben diese Getrenntheit überragt, wirklich zu halten. Und zu sehen, da ist etwas, was genau auf das resoniert, was mir da entgegenkommt, und es ist derselbe Platz. Und ich kann den kultivieren. Und das ist für mich auch wirklich, warum spirituelle Praxis letztendlich so bedeutsam ist.
Ja, und warum eben diese Kultivierung der Seele vielleicht sogar wichtiger ist als eine große Erleuchtungserfahrung. Weil diese Kultivierung der Seele ist ja genau, wie du es gerade richtig beschrieben hast, die Kultivierung dessen, was ich halten kann. Die Kultivierung dessen, was ich an tiefer Einsicht in, ich sag mal so, ins Mysterium des Lebens halten kann, ohne jetzt drüber groß zu reflektieren, was denn damit gemeint ist. Wir können uns sicher auch darüber unterhalten, was mit diesem Mysterium gemeint ist, aber wenn man es einfach mal offen lässt, dieses Mysterium halten können, davon hängt alles ab. Weil es gibt Menschen, die haben die wahnsinnigste, erste Gotteserfahrung und sind persönlich eigentlich nur irgendwie verrückte, eigenartige Menschen. Und diese tiefe Erfahrung, und ich gehe mal davon aus, dass diese Erfahrung nicht in irgendeine Fantasie ist, die keine Realität hat, sondern ich gehe davon aus, weil ich glaube, dass es wirklich auch in dieser Kombination möglich ist, dass eine tiefe, authentische Erfahrung vom Reinsten des Reinen gemacht wird und ich mache was total Schräges draus, weil ich es nicht halten kann, weil ich die Konsequenz, die diese Wahrheit eigentlich einfordert, nicht halten kann. Und ich mache dann irgendwas draus, im schlimmsten Fall mache ich einen Größenwahn draus, indem ich jetzt der große Gott bin. Diese Erfahrung von Wahrheit nichts anderes als Konsequenz hat, als dass sie mein Ego unendlich aufbläst. Auch das soll vorkommen, wie wir alle wissen. Und zu sehen, vielleicht gibt es Menschen, die nicht in dieser Radikalität, in diese absolute Dimension erfahrungsmäßig eingedrungen sind oder sich dem geöffnet haben oder wir die Gnade gefunden haben, wie auch immer, aber die Kraft gefunden haben, das, was sie erfahren haben oder das, was sich gezeigt hat, halten zu können. Und insofern eine Seele kultiviert zu haben, die diese Dimension zum Ausdruck bringt. Und das ist doch viel radikal wichtiger, entscheidender und für all das, was authentisches Menschsein ausmacht, das, worauf es eigentlich ankommt.
Nee, also absolut. Und die Qualitäten, die von denen wir ja auch hier sprechen, die das ausmacht, die uns gezeigt werden in der Erfahrung, in der mystischen Erfahrung, hat ja etwas mit Transparenz, Integrität, Authentizität zu tun, mit dem Erkennen des, um mal mit deinen Worten zu sprechen, wahren, schönen, guten, kommt mir dabei. Aber das ist nicht wirklich einfach was Liebliches. Ich komme immer wieder auf deinen ersten Punkt zusammen, weil ich fand das so, ja, wirklich bildlich so entgegengesetzt. Da ist wirklich eine Kraft, eine menschliche Kraft, eine menschliche Stärke, die die Seele ausdrückt. Und das ist die Stärke eigentlich des gesamten Bewusstseins selbst.
Nee, damit hast du es meines Erachtens auch wieder gut auf den Punkt zurückgeführt, weil ich denke, das ist auch so offensichtlich, dass die Seele nichts Liebliches ist. Oder wenn unsere Fantasie von Seele etwas Liebliches ist, dass da irgendetwas falsch gelaufen ist. Weil dieses Liebliche, das grenzt was aus von der Größe dessen, was wir hier sprechen. Nichts gegen lieblich, nichts gegen nett, nichts gegen putzig. Alles okay, aber tiefes Menschsein sprengt das alles. Und tiefes Menschsein im Sinne von eine große Seele sein, sprengt das alles. Da wird's ernsthafter, fordernder. Da werde ich in all meinen menschlichen Qualitäten gebraucht und alle Lieblichkeiten halten dem nicht stand.
Ja, und das Interessante ist ja auch, diesen Unterschied wieder zu sehen darin, was eine Erfahrung dann von Seelenqualität sein kann, die ja auch absolute Güte sein kann. Aber was sie von uns herausfordert, ist genau das, was du sagst. Die ganze Kraft des Menschseins. Es ist nicht etwas, was uns ja einfach so zufällt und was so im Flow ist oder so leicht ist und weil ich jetzt in der Seelenberührung bin, sondern es erfordert wirkliches Auseinandersetzen mit dem, was mir wirklich wichtig ist, was mir wirklich gezeigt wurde durch eine Erfahrung von mehr Tiefe, um was es wirklich bedeutet, ein wirklicher Mensch zu sein.
Ich finde es ja auch spannend, dass so in dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen Ost und West, im Sinne von östlicher und westlicher Spiritualität, die so als Hintergrund unsere Zeit sehr stark ausmacht, weil die Weise, wie wir über Spiritualität sprechen, stark davon geprägt ist, dass wir in Europa wie noch nie zuvor uns weit geöffnet haben der Tiefe der östlichen spirituellen Erfahrung. Es hat viele Gründe, warum wir in den letzten Jahrzehnten diese Tür so weit aufgemacht haben. Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, weil unsere westliche Spiritualität ziemlich vertrocknet ist. Mit westlicher Spiritualität vor allem die Mystik dessen, was der eigentliche Kern des religiösen Spirituellen ist, ist diese mystische Tiefe vertrocknet ist, auch nicht aus nur schlechten Gründen heraus. Also auch das hat auch kann man auch drüber reden. Das ist jetzt nicht nur, dass da etwas schief gegangen ist, sondern das hat sehr stark auch mit den Stärken unseres westlichen Seins zu tun, nämlich mit unsere Freiheit als Mensch, unsere Freiheit als Individuum, unsere Individualität entdecken, unser in der Welt sein entdecken, all das, was Moderne, Postmoderne in ihrem Positivsten ausmacht. Und ich glaube, dass wir vom Osten reich beschenkt sind. weil gerade aus dem Grund, weil weder Kulturen wie die indische Kultur oder die chinesische Kultur, jetzt mal unabhängig davon, wie das Ganze auch von einem kommunistischen System unterdrückt worden ist, aber all das, was hier an chinesischer, japanischer Spiritualität zu uns rübergekommen ist, hat tiefe Wurzeln, eine Öffnung zu einer Dimension, die bei uns so nicht mehr offen stand. Und dadurch, dass viele aus einer ganzen Generation sich dem geöffnet haben und jahrelang praktiziert haben, gelernt haben, in Kontakt getreten sind, steht diese Dimension wieder offen in einer Weise, wie es davor nicht der Fall war. Und das ist was radikal Positives. Aber es ist eben nicht die ganze Geschichte. Wir in unserem europäisch-westlichen Kulturverständnis haben was erreicht, nämlich unser Verständnis als Menschen, die in dieser Welt sind, sich in diese Welt verantwortungsvoll einbringen und diese Welt verantwortungsvoll gestalten zu wollen, was eine ganz genuin westliche Qualität ist, die nirgendwo so weit entwickelt wurde und die es wichtig ist, nicht über Bord zu werfen, so wie es wichtig ist, die Spiritualität nicht über Bord zu werfen. Es ist genauso wichtig, diese Seite nicht über Bord zu werfen. Und ich denke, die verbindende Qualität ist die Seele. Ist ein neuer Diskurs oder ein neues Gespräch über Seelenqualitäten, die sowohl diese innere Freiheitsdimensionen des Mystischen immer ausmachen, als auch die Verantwortungsdimension unseres Menschseins, unseres in der Weltseins, unseres Gestaltens, unseres Verantwortlichseins, was das zusammenhält, wo diese zwei Dimensionen nicht auseinanderfallen, ist die Tiefe unserer Seele.
Ja, ich glaube, so wie du es sagst, schätzt man das wirklich unglaublich, was für eine Freiheit es uns gibt, so ein Individuum zu sein. Und wirklich auch davon ja abhängt, auch Seele in dieser Form, wie wir sie jetzt beschreiben, erkennen zu können.
Ja.
Also nicht nur erkennen zu können, dass eine spirituelle Erfahrung einfach eine Erfahrung ist von einer höheren oder tieferen Dimension, sondern dass hier eine Verbindung zu mir als Individuum unmittelbar besteht, in der ich eben nicht in das eine oder andere abdriften muss, sondern so wie du es vorher auch schon beschrieben hast, beide Dimensionen komplett zu halten als eine Einheit, die sich als Ausdruck dieses höchsten wahren Guten zeigen möchte und dafür, dass ich dafür als Individuum Verantwortung übernehmen kann, dass das meine Freiheit ist. Für mich kommt da auch rein die Frage der Motivation, dass ich auch durch diese Stelle der Seele, diese Entwicklung der Seele, mir auch in einem ganz anderen Kontext mich damit auseinandersetzen kann, was ist meine fundamentale Motivation in diesem Leben?
Ich möchte noch eine Dimension mit reinbringen, die auch in unserer Praxis so eine zentrale Rolle spielt. Und das ist dieses Aufwachen zum Werden des Ganzen. Das, was eben eine evolutionäre Spiritualität und auch eine evolutionäre Erleuchtung ausmacht, so wie Andrew Cohen sie beschreibt. Weil hier eine Dimension aufbricht, wo ich eben in meiner Selbstwahrnehmung zu einer ganz anderen Dimension vorstoße. Weil Mystik ist immer die Erkenntnis von Einheit. Und evolutionäre Mystik ist die Erkenntnis der Einheit des Werdens als Ich. Das heißt, hier verschiebt sich etwas, weil auf einmal, wenn ich dieses Wort Ich ausspreche, meine ich nicht nur dieses Getrennte, sondern eben auch dieses eine. Und das ist schon, wenn es authentisch ist, eine ganz radikale Bewegung, weil im Prinzip fällt der Boden einem weg. Der Boden meines getrennt Individuumseins fällt weg, weil auf einmal der Raum viel tiefer wird und sich zu diesem Einem des Werdens öffnet. Und Moment mal, es ist dieser Prozess, der sich durch mich ausdrückt, der sich durch mich seiner bewusst wird. Und das sind so Sätze, die sind so schnell gesagt, aber sie sind existenziell nicht leicht vollzogen. Es ist nicht leicht, sich dem wirklich auch als Ganzes so hingeben zu können, dass man nicht irgendwelche Sicherheitsleinen sich noch hält, die eben das nicht sind. Und diese Bodenlosigkeit ist immer diese Bodenlosigkeit echter Mystik. Ich würde sagen, ohne Bodenlosigkeit gibt es keine Mystik. Wer Boden sucht, sucht was anderes. Aber doch braucht es meine Individualität, um das halten zu können. Es braucht doch denjenigen, diejenigen, die des Morgens eben aus dem Bett steigt, Kaffee trinkt, meditiert oder zur Arbeit geht oder was auch immer, als Individuum und diese Dimension, die ich gerade versucht habe anzusprechen, hält. Und es ist dieses Halten können, dass diese Seelendimension in allen ihren Nuancen, und da gibt es viele auch Zwischennuancen, die spannend sind anzusprechen, ausmacht.
Um dem einfach noch zuzufügen, was du sagst, diese Erkenntnis, dieser eine Prozess zu sein, auch wiederum kommt aus unserer Seele heraus. Unser Verstand sieht sich immer in der Dualität. Und oft verstehen wir diesen Prozess, wie du das beschreibst, dass das alles ein evolutionärer Prozess ist, der zu sich selbst erwacht, doch in so einer Außenbetrachtung.
Genau.
Ja, es macht mir Sinn, natürlich, hier entwickelt sich was, ich sehe es ja auch wissenschaftlich bewiesen, klar, und ich bin das auch, ja. Aber das, was du ansprichst, diese existenzielle, sich zerreißen lassen davon, ich bin das allein, und gleichzeitig die Vielfalt öffnet sich da auch, aber da ist auch dieses absolut Alleinsein in dieser Erfahrung, in diesem sich gewahr werden, dieser Prozess ist ich. Der kommt nur aus der Seele. Das ist das Einzige, was da bleibt. Und deswegen ist auch die Kraft der Seele so zentral in der spirituellen Praxis, wie du es vorher auch gesagt hast, bei uns. Endo Kohn legt ja unglaublich viel Wert darauf, mehr als auf eine Erfahrung der Einheit, diese innere Stärke, diese Brücke zwischen Absolut und dem Individuum als dem Absoluten wirklich da halten zu können.
Vielleicht ja. Sollten wir an dieser Stelle auch das Gespräch aufmachen.
Genau, und ein bisschen ist es ja schon auch für E-Mails. Unsere E-Mail ist radio@enlightennext.org. Wer sich da noch einbringen möchte, kann uns gerne noch eine E-Mail schicken mit einer Frage oder auch einer Erfahrung eurerseits. Und wer sich telefonisch hier einbringen möchte, Hier sind nochmal unsere Telefonnummern in Deutschland, die 0234 543 9810. In Österreich die 0126 50 54 0 und für die Schweiz 044 59 59 030. Der Zugangscode für alle Nummern ist die 92 54 32 und die Raute-Taste. Wie immer, wenn ihr euch einwählt, bitte mit der Stern- und der 6-Taste noch freischalten. Die Leitungen sind in der Stummschaltung, sodass wir hier möglichst wenig Nebengeräusche haben. Also Stern 6, um euch freizuschalten. Ja, wir freuen uns auf euch.
Bevor wir zum ersten Anrufer kommen, würde ich gern gleich auf eine E-Mail-Frage eingehen wollen, einfach weil der Hörer vollkommen recht hat mit der Fragestellung und ich glaube, dem sollten wir auch noch Rechnung tragen. Er schreibt hier nämlich, Seele meint oft, dass ich vermute, dass es eine Art fortwährende Identität von mir gibt, die nicht vom Tod berührt wird. Es ist oder scheint nicht eine überprüfbare Spekulation. Lass dir diesen Aspekt deshalb außen vor. Euer Ansatz scheint das wegzulassen und doch gleichzeitig nach dem tiefsten transzendenten Anteil in uns zu fragen, der nicht zerstört werden kann. Ist dies unsere Identität mit dem Lebendigen überhaupt, am festesten und am tiefsten immer eins zu sein? Der Begriff Seele würde dann eben dieses bezeichnen, dass ich mir mit dieser Einheit und Ungetrenntheit das vor allem und nach allem bewusst werde. Ich glaube, er spricht einen interessanten Aspekt an und hat vollkommen recht, dass wir das außen vor gelassen haben und dass das etwas ist, was ja sehr oft mitgemeint ist. Und er hat auch recht mit dem Motiv, dass wir hier in einer gewissen Weise auch in den Bereich der Spekulation gehen. Wobei zum Beispiel Endo Cohen sagt, auch wenn es spekulativ ist, er der Meinung ist, dass die Seele wirklich auch individuell Ewigkeit hat oder zumindest nicht mit einem Leben aufhört. Und er spricht auf seine Art und Weise auch sehr darüber, auch dass es einfach wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die dem nahe treten. Aber um hier nicht vorschnell in eine metaphysische Diskussion zu kommen, glaube ich, dass der Aspekt, was der Hörer hier auch angedeutet hat, exakt der richtige ist, nämlich dass hier offensichtlich etwas der Fall ist, das mit meiner Begrenztheit, so hatten wir es ja vorher angesprochen, aber hier eben auch mit meiner zeitlichen Begrenztheit nicht aufhört. Wie es auch immer gemeint ist, aber etwas, das mit meiner Begrenztheit und eben auch mit meiner zeitlichen Begrenztheit nicht aufhört und trotzdem ich bin.
Ja, dem würde ich total zustimmen und vielleicht einfach mit der Erfahrung auch zu gehen, weil, wie du sagst, wir haben keine wirklichen Beweise dafür, aber etwas ist doch auch unterschiedlich in Menschen, ob man sich die Frage überhaupt stellt, wer bin ich und wo kommt das her? Warum ist das in dem einen Menschen stärker und in dem anderen weniger stark? Ich denke, das hat mit etwas wie der Seele zu tun. Und dann geht es wirklich darum, sich zu fragen, wie ernst nehme ich das, wie sehr ist mir das wirklich wichtig, das zu kultivieren. Und Menschen reagieren da sehr unterschiedlich drauf.
Okay, vielleicht ist auch jemand in der Leitung, der sich hier per Telefon mit einbringen möchte. Die Leitung wäre jetzt offen.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Ja, also euer Gespräch ist wunderbar, muss ich sagen. Man kommt so mit dieser Qualität der Seele in Kontakt. Und das hat so was unglaublich sich Ausbreitendes. Also so, mir kommt fast vor wie so warmes Wasser, das in alle Richtungen fließt. Und meine Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen dem authentischen Impuls, der sich für mich komplett anders anfühlt? Ja, vorwärts, positiv, lebendig, go, go. Und die Seele kommt mir vor, das ist eine andere Qualität. Was ist da der Unterschied? Oder ja.
Ich glaube, das siehst du vollkommen richtig. Also das würd ich auch so sehen. Und ich weiß, dass es auch Endo in diese Richtung beantworten würde. Weil das authentische Selbst ist radikal unpersönlich. Dieser Werdensimpuls, der hier ja angesprochen ist, dieser kreative Impuls des Ganzen, der sich eben auch durch mich ausdrückt, als mich, ist einfach nur eins. Werden wollen, werden wollen, werden wollen, werden wollen, werden wollen, werden wollen, werden wollen. Es ist diese permanente Öffnung zu dem, was noch nicht ist. All das, was noch nicht ist, aber als Wert wahrgenommen wird, werden zu sollen, kommt in diese Dynamik dieser Bewegung, das noch nicht zum Sein zu bringen, in die Realität zu bringen. Die Seelenqualität hat eben auch damit zu tun, dass wir auch individuelle Menschen sind, die das halten. Und es hat auch diese individuelle Dimension, die diese Werdensdimension einmal außen vor lässt. Und es ist vielleicht etwas, wo man sagen kann, dieses Halten zwischen dieser individuellen Dimension und dieser reinen Dimension des Werdens. Es ist diese seelische Qualität, die das hält. So wäre zumindest mein Versuch, eine Antwort. Katrin, vielleicht denkst du ja ganz anders.
Nee, ich denke überhaupt nicht anders. Sehr sogar. Und für mich war das wirklich auch in der eigenen spirituellen Praxis mit Andrew ein wichtiger Moment, als wir uns angefangen haben, wirklich auch dieses Unterschiedes bewusst zu werden, von dem du sprichst. Weil zuerst ist mal dieses Erwachen zu diesem evolutionären Impuls da, wo du merkst, wow, der will sich ständig irgendwas, es will ständig entwickeln, mehr, 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 es ist kein Ende. Und dann merkst du, boah, ich habe diese Erfahrung, aber ich merke auch, ich muss etwas entwickeln in mir, dass das halten kann. Dass diese, dass auch den Mut hat, in dieser Bodenlosigkeit zu stehen. Yeah. Und dann war es so klar, ja, da ist eine sehr menschliche Dimension eben, und Endo hat dafür dann diesen Begriff Seele genommen, die wir entwickeln können. Und die in uns erwacht ist, aber die Entwicklung braucht. Und das authentische Selbst, das braucht keine Entwicklung. Das ist schon so, wie du es beschrieben hast. Go, go, go. Ja.
Da wäre jetzt noch meine weitere Frage, nämlich, also es ist ja dann, wenn ich das richtig sehe, durchaus möglich, dass ich zu dem authentischen Selbst erwache und nur go, go, go gehe, aber diese Seele nicht entdeckt habe in mir. Und also ich kenne das, ich glaube selber wirklich aus meiner Erfahrung, das ist dann eigentlich eine ungesunde Geschichte sozusagen. Weil irgendwie dieser Träger, dieses Zwischenstück fehlt.
Ich glaube,
das auch so.
Ich glaube, dass es letztendlich nur als Ganzes geht. Und dass dieses authentische, weil das authentische Selbst, wenn es vom Menschen gehalten wird, und von wem außer Menschen soll es denn gehalten werden, als bewusster Ausdruck. Ich meine, dieser evolutionäre Impuls, der lebt ja auch im nicht bewussten, auf jeden Fall nicht in diesem Sinn bewussten in die Lebendigkeit des Lebens. Also es gibt diesen biologischen Impuls und vielleicht sogar schon vor dem biologischen Impuls, diesen kosmischen Impuls des Werdens, weil offensichtlich das, was hier wird, was wir hier als Werden wahrnehmen, hat zumindest diese Dauer von diese Geschichte schon von 14 Milliarden Jahren. Und deswegen, aber da ist etwas, wo es aufwacht. Und dort, wo es aufwacht, das sind Menschen. Und wir können es nur halten, indem wir es als Menschen halten. Das heißt, ohne diese seelischen Dimensionen kann es auch nicht gehalten werden.
Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, was du jetzt sagst, weil es so ein Unterschied in dem Verständnis von dem Go, 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 von dieser Qualität nach immer mehr, worüber du jetzt gesprochen hast und wir sprechen, ist, es will sich seiner selbst mehr bewusst werden, immer mehr bewusst werden. Und was die Qualität ist, wie wir das dann erfahren, ist, ich merke, wo ich mir eben nicht dieser tiefsten Dimension meiner selbst bewusst bin und dann alle Anstrengung mache, weil ich weiß, dass das zutiefst wichtig ist. Und das ist nicht unbedingt ein Tun, 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 wie man das vielleicht sonst interpretieren könnte, sondern es hat was mit diesem Ich will bewusster werden. Der Prozess will sich seiner selbst bewusst werden und dazu braucht er uns als Individuen.
Genau. Ich würde hier gerne auch noch eine Frage aufgreifen, die uns wieder per E-Mail hier erreicht hat. Die lautet: Hallo Katrin und Tom, Frage zum Territorium der Seele. Ist der europäische Ausdruck Seele das asiatische Ich Bin, die letzte Dualität vor der Non-Dualität? Oder ist die Seele tiefer im Menschen eher subtil in einem persönlichen Ausdruck der Tugenden, zum Beispiel sich dem evolutionären Impuls hinzugeben? Mit freundlichen Grüßen aus Krefeld. Michael. Katrin liest das E-Mail gerade nochmal.
Ja, genau. Ich versuche auch, den ersten Teil mehr zu verstehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Tom besser in der Beantwortung, aber ich glaube, es hat sehr was mit dem persönlichen Ausdruck der Tugenden zu tun. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist, glaube ich, das, was wir auch die ganze Zeit beschrieben haben, eben in dieser Fähigkeit, wirklich ein Ausdruck dieser tiefsten Dimension oder eben tiefste Dimension in diesem evolutionären Kontext ist die Erkenntnis, dass wir dieser evolutionäre Impuls selber sind und dem in seinen Tugenden den Ausdruck geben wollen. In dem ersten Teil würde ich die Frage nochmal an Tom zurückgeben.
Ich glaube, auch im ersten Teil läuft es aufs Gleiche hinaus. Mhm. Weil selbst wenn wir jetzt nicht von der evolutionären Dimension der Erleuchtung sprechen, sondern wirklich eben zu diesem Aufwachen der Non-Dualität des Seins, bedarf es Menschen, die das halten. Und um es halten zu können, bedarf es einer Tugend. Also es ist nicht dieser Platz vor der Non-Dualität, sondern es ist dieser, ich würde sagen, es ist der Platz nach der Non-Dualität. Weil wenn sich diese Non-Dualität wirklich zeigt, also wenn wir jetzt in dieser traditionellen Begrifflichkeit bleiben und wir davon sprechen, jemand wacht auf zum Non-Dualen, ja, hat er die Kraft, hat er sie die Kraft, das auch zu halten. Und eben nicht, wie wir es vorher angesprochen haben, das zum riesen Ego-Trip zu machen. Was auch möglich ist, zig und zig und zig mal bewiesen, dass das Aufwachen auch zum großen Ego-Trip werden kann. Weil, das heißt, wie heißt es so schön, weil der Erleuchtung ist es egal, wer sie findet. Aber Aber es ist unsere Verantwortung, dem, was sich zeigt, zu stellen, dem Ausdruck zu geben. Und insofern ist auch für diesen ersten Teil dieser Frage, der eben auf das traditionelle Erleuchtungsverständnis, vor allem im Osten, abzielt, meines Erachtens, wir sagen, nein, es ist nicht das davor, es ist das danach, es ist das, was machen wir damit? Mhm. Wie sehr entwickeln wir die menschliche Reife, Ausdruck des Non-Dualen oder man kann es durchaus auch westlich ansprechen, des Göttlichen zu sein. Und wenn wir einfach dann die großen Weisen anschauen, in den verschiedenen Traditionen, das sind sehr tugendhafte Menschen.
Was ja eigentlich ein unglaublich schönes Wort ist. Also ich wollte Michael da auch danken, dass er das Wort Tugend hier reinbringt. Auch so ein Wort, was man so gut wie gar nicht mehr benutzt, was so verstaubt klingt. Erinnert mich an ein Gedicht, was ich von meinem Großvater immer gehört habe und ich habe nur noch die zwei Zeilen so immer behalten. Die Krone des Wissens ist Weisheit und die Krone der Weisheit ist Tugend. Ja. Fand ich immer sehr schön. Ja. Mhm.
Schön, vielleicht möchte sich auch noch jemand per Telefon mit reinbringen.
Hallo?
Ja.
Hallo.
Ja, hallo. Also die Seele ist ja etwas, was wir, also wovon wir jetzt wissen, dass wir sie bewusst stärken oder kultivieren können. Und meine Frage ist, wie konnte sich früher die Seele ausbilden, als dieses Wissen noch nicht da war? Also nachdem ja die Seele sich anscheinend nicht auf ein Menschenleben beschränkt, sondern mehrere Menschenleben durchläuft. Und wenn große Seelen jetzt sichtbar sind und diese Seele sich wirklich nicht in einem Menschenleben hat so ausbilden können, wie konnte sich davor in so einem, in einem nicht bewussten Leben eine Seele aus, die Seele so ausbilden?
Vor welchen davon sprichst du?
Vor dem jetzigen Wissen. Also wir wissen jetzt, dass wir die Seele dafür ausbilden können, das Absolute halten zu können, also oder Gottes Erfahrungen halten zu können. Wir wissen, dass es notwendig ist mit entsprechender Praxis, damit wir das halten können. Vor diesem Wissen, wie wurde da die Seele gestärkt?
Aber wissen wir das nicht schon sehr lange? Ich rede jetzt nicht von uns als Otto-Normalverbraucher, sondern von denjenigen unter uns, die hier einfach zu einem tiefen Wissen gefunden haben. Ist das nicht etwas, was in unserer menschlichen Geschichte schon zumindest einige tausend Jahre Teil unseres Wissens ist? Und vielleicht sogar, wenn man auch noch davor geht, ja, wo sich diese absolute Dimension noch nicht gezeigt hat oder wir zu dieser absoluten Dimension, wenn ich das so ansprechen darf, noch nicht aufgewacht sind, in den ersten Formen einer schamanischen, magischen Mystik, die noch anders ist, ohne jetzt auf das Anderssein näher eingehen zu wollen. Es ist eine Erfahrung von Nichtgetrenntheit, hier mit etwas sehr natürlich Vitalem. Und auch in diesem würde ich gebe zu, das ist jetzt hochspekulativ, aber ich sehe es trotzdem so, würde ich hier den Anfang von einer Seelenentwicklung sehen, dieses Wahrnehmen von Nichtgetrenntheit im erwachenden Bewusstsein, was also nichts anderes ist mit dem erwachenden Menschwerden, leben zu können. Und ich denke, in dem Augenblick, in dem Bewusstsein, und ich meine jetzt selbstgewahres Bewusstsein in dieser menschlichen Verständnis von Bewusstsein, um es jetzt von einem reinen Bewusstsein, das auch ein tierisches Bewusstsein sicher ausmacht, abheben zu können. Sobald das angefangen hat, aufzuwachen, sobald wir angefangen haben, so etwas aufzuwachen, hat die Seele angefangen, sich zu entwickeln.
Okay.
Ich gebe zu, ist hochspekulativ, aber ich würde es so sehen.
Aber es macht Sinn, ja. Mhm. Ja, stimmt. Ja, danke.
Gerne.
Aber vielleicht ist ja auch ein Aspekt, den du vielleicht auch damit noch ansprichst, nochmal einfach auch wichtig zu kontemplieren, ist, dass wir wirklich in einer, ich sag mal so, in einer Breite anfangen, darüber zu reden, außerhalb von eingeweihten Kreisen, außerhalb von Klöstern, außerhalb von Menschen, die Haus und Hof verlassen haben, um mit dem Buddha zu gehen, sondern wir uns wirklich als Menschen, die in der Welt stehen, die weltlichen Verpflichtungen nachgehen, das nicht mehr voneinander trennen. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Dimension, die in deiner Frage so mitschwingt, dass wir jetzt hier auch in einer anderen Zeit sind. Und also das auch wichtig, also wirklich wertschätzen können.
Ja. Mhm. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Wir haben noch ein paar Fragen hier per E-Mail, aber wenn sich noch jemand per Telefon einbringen möchte, die Möglichkeit bestände noch. Wenn dem so gerade nicht ist, lese ich hier noch eine Frage vor, wo die Hörerin schreibt, halten können. Schöner Begriff, Rufzeichen. Dieses Halten können beider Dimensionen in der Bodenlosigkeit, allein diesen Begriff auf sich wirken zu lassen, scheint die eigene Kraft herauszufordern. Man erlebt das innere, starke Ja aus einem Seelenteil kommend, das selbst größer ist, als man selbst gerade ist.
Absolut. Ich kann es total nachvollziehen, was du schreibst. Und ich glaube, das ist genau das, worüber wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Diese Dimension kommt aus einem Teil in uns, der über uns hinausragt und gleichzeitig auch auf etwas hinzeigt. Ja. Nämlich auf die Möglichkeit in uns, Ausdruck davon sein zu können.
Schön. Ich denke, das ist auch ein schöner Abschluss der heutigen Sendung.
Ja, vielen Dank euch allen.
Vielen Dank. Vielen Dank für eure Beteiligung. Du hattest, glaube ich, noch eine Ankündigung, die
ja,
du machen möchtest.
Ja, für alle, die am kommenden Samstag sich interessieren, es wird einen kostenlosen Internet-Webcast geben mit Andrew Cohn, wo er Fragen zu seinem im September auf englischer Sprache noch erschienenen Buch Evolutionary Enlightenment auf die Fragen eingeht im Dialog mit Zuhörern. Wenn ihr die Informationen per E-Mail dazu nicht bekommen habt, schickt uns einfach ein E-Mail oder ruft uns an, dann leiten wir es gerne an euch weiter. Jeder ist herzlich willkommen.
Ansonsten freuen wir uns sehr, euch Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen bei Radio Enlighten Next. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Beteiligung. Bis zum nächsten Donnerstag.
Vielen Dank und guten Abend.